eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
. 590 Aufmärsche im Jahr 2015. Das war die höchste Anzahl an rechtsextremen Aufmärschen, die es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland jemals gegeben hatte. Und da sind wir heute zum Glück noch nicht wieder angekommen. Aber, und das ist doch schon kein ganz so kleines Aber, im ersten Halbjahr diesen Jahres hatten wir in Deutschland doch schon wieder 110 Neonazi-Demonstrationen und Aufmärsche in Deutschland. Das sind ungefähr dreimal so viele wie noch im vergangenen Jahr. Da muss man natürlich auch sagen, im vergangenen Jahr hatten wir natürlich noch so ein bisschen die Nachwirkungen von Corona und es gab viele andere Demonstrationen, die jetzt nicht unbedingt direkt als rechtsextrem gegolten haben, aber wo wahrscheinlich auch relativ viele Rechtsextreme daran teilgenommen haben. In diesem Jahr ist es auf jeden Fall so und das geht eben aus zwei Anfragen der Linksfraktion im Bundestag hervor, beziehungsweise dann aus den Antworten des Bundesinnenministeriums. In diesem Jahr hat es im ersten Halbjahr, also in den ersten beiden Quartalen, 110 Demonstrationen der rechten Szene in Deutschland gegeben. Und das bedeutet, dass wir eben wieder mehr haben als im vergangenen Jahr, wobei man auch so ein bisschen sagen kann, okay, wenn man schaut, die Zahl der Teilnehmenden ist relativ gering. Also wir haben bisher noch keine Riesenaufmärsche, wie wir sie vor einigen Jahren hatten, aber die Zahl ist natürlich nicht aus dem Kopf zu schlagen. Und damit jetzt natürlich erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Rechtsgerichtet mit mir, mit Sven und auch Gerrit ist wieder dabei. Hallo Gerrit.
Hi Sven, hallo liebe Zuhörerinnen
und Zuhörer. Also, um das kurz zusammenzufassen, wir haben also einen leichten Anstieg von Aufmärschen. Und zwar ist es so, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, das macht die Linksfraktion im Bundestag eigentlich jedes Quartal seit einer ganzen Weile schon, dass sie eben abfragt, wie viele Demonstrationen oder wie viele rechtsextreme Demonstrationen hat es pro Quartal gegeben. Und gleichzeitig fragen sie auch in einer anderen Anfrage immer noch nach den Konzerten. Aber über die Konzerte hat Gerrit mich gerade nochmal aufgeklärt. Hatten wir schon mal eine Folge gemacht, das war mir tatsächlich entfallen. Deswegen wollen wir uns heute mal auf die Aufmärsche konzentrieren. Und wenn man sich sowas anschaut, dann muss man das immer so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, denn das vielleicht schon mal vorweg, das Bundesinnenministerium greift natürlich auf Zahlen zurück, die sie haben und manchmal ist es nicht so ganz klar, was genau definiert denn jetzt eigentlich das Bundesinnenministerium als rechtsextreme Demonstration. Das ist immer so ein bisschen schwierig, es gibt da diese klassischen Definitionen, aber manchmal ist es eben nicht so eindeutig. Es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Im vergangenen Jahr gab es viele Demonstrationen, vor allem unter dem Corona-Motto und die sind natürlich dann nicht alle als rechtsextreme Aufmärsche gewertet worden, obwohl man wahrscheinlich auch da einen gewissen Anteil hat. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Reichsbürger-Demonstrationen, die fallen auch nicht immer unter diesen Begriff des Rechtsextremismus, weil die Reichsbürger ja relativ breit gefächert sind. Zumindest geht der Verfassungsschutz bzw. das Bundesinnenministerium davon aus. Deswegen fallen zum Beispiel auch nicht alle rechtsextremen Demonstrationen immer oder alle Reichsbürger-Demonstrationen unter das Motto Rechtsextremismus. Das vielleicht nur noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Und dann gibt es auch öfter noch mal Nachmeldungen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass gerade für das zweite Quartal auch noch mal einige Aufmärsche dazukommen und auch nicht immer das Bundesinnenministerium wirklich alles so genau weiß. Genau, also das mal ganz grob über diese Inhalte der Anfragen. Wir haben also in diesem Jahr bisher, bis also Stichtag 30.06., 110 Demonstrationen der rechten Szene in Deutschland gehabt. Eins kann ich schon vorwegnehmen, den Großteil gab es tatsächlich in Ostdeutschland. Und Gerrit hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
Ja, genau, Sven. Also, als ich diese Meldungen auch gelesen habe zu den Zahlen der Aufmärsche, die du ja gerade schön erläutert hast und eingeordnet hast, und wir uns dann auch das Thema vorgenommen haben, dass wir uns damit befassen, habe ich mal in einschlägige Telegram-Gruppen geschaut, wie die denn so mobilisieren und welche Themen die mobilisieren und ob sich das da auch widerspiegelt, dass das wieder mehr Aufmärsche sind. Und da bin ich tatsächlich auf ein kleines Fundstück gestoßen und da würde ich gerne mal reinhören.
Und für die Petra.
Auf nach Hause weg.
Wollen wir es nicht mal ausprobieren?
Dankeschön. Sind die schön? Helga.
So, falls noch Frauen da sind, sind noch ein paar Einzelne da.
Greift zu.
Das Video, also beziehungsweise das Audio, was wir jetzt gerade gehört haben, wo hier Petrol mal gut zugreifen soll, auch für Petra zugegriffen werden soll, das war ein Video einer Aktion der Freien Sachsen vom 9. August, bei der sie großzügig Pfefferspray an Frauen verteilen. Und die greifen auch tatsächlich recht beherzt zu. Eine kündigt dann auch an, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ist auf dem Nachhauseweg, gleich mal auszuprobieren. Und da stellt man sich jetzt natürlich die Frage, an wem ausprobieren? Und man kann sich natürlich denken, die Aktion läuft im Telegram-Kanal von den Freien Sachsen unter dem Motto Anpacken statt schwadronieren. Weiter heißt es dann, nach dem heutigen Anti-Asyl-Flut-Protest in Dresden wurden kostenlose Pfeffersprays, in Klammern Tierabwehrsprays, an Frauen und Senioren verteilt, um einen direkten Beitrag zu mehr Sicherheit zu leisten. Schließlich lauern heutzutage sogar Löwen in unseren Großstädten und auch sonst sollte im Großstadtdschungel kein Sachse schutzlos ausgeliefert sein. Sven, ich muss ja gestehen, bei dem Gag mit dem Löwen, vor allem hier aus Berlin, musste ich kurz ein bisschen schmunzeln. So viel Humor traut man diesen Leuten dann manchmal gar nicht zu, wenn man die auf dem Video sieht oder auch hört. Aber natürlich ist das eigentlich gar nicht zum Lachen. Am Ende werden hier indirekt Asylbewerber mit Tieren verglichen und die Message ist ganz klar, wir müssen unsere Frauen vor den wilden Asylantenschutz schützen. Das heißt ganz klar eine rechtsextreme Rhetorik, die hier bedient wird, mit der diese Freien Sachsen hier mobilisieren. Warum habe ich jetzt dieses Video dieser vermeintlich verrückten sächsischen Separatisten rausgesucht? Weil die sind gar nicht so verrückt, sondern die sind mittlerweile eigentlich ein ganz schön großer und einflussreicher Faktor in der rechtsextremen Mobilisierung. Denn nach der Meldung rund um die Aufmärsche, also die wir da ja auch gesehen haben aus den Anfragen, habe ich nicht nur in die Telegram-Gruppen geguckt, sondern immer auch in diese Originalantworten der Bundesregierung, die du ja auch schon erwähnt hast, auf die Anfrage der Linken. Und da ist nämlich netterweise ganz genau aufgeführt, wer denn diese 110 Aufmärsche organisiert hat. Dann wird auch noch teilweise mit angegeben, wie viele Leute da teilgenommen haben. Wie gesagt, das sind oft gar nicht so viele, aber das sei jetzt erstmal egal. Und wenn man sich das anschaut, wer hat die organisiert, kann man eins sagen, there's a new sheriff in town und der heißt Freisachsen. Ich habe nachgezählt, 77 von diesen 110 Aufmärschen, die die Bundesregierung in ihren Antworten auf diese Anfragen der Linken aufzählen, sind von den Freien Sachsen. Das sind halt einfach mal 70%. Ja? Also zum Vergleich, die AfD ist 14 Mal aufgeführt und hier muss man sowieso vorsichtig sein, weil die wird ja nur als Verdachtsfall aufgeführt. Der dritte Weg, über den wir auch schon oft geredet haben, sind nur 6. Die NSP, das ist so eine neue Partei in Thüringen gegründet, die heißt Neue Stärke Partei, die hat 3 und die NPD, jetzt Heimat, 2. Na, also 77 von den Freien Sachsen, 2 von der NPD. Also New Sheriff in Town, die Freien Sachsen. Und vielleicht für euch, ich habe die ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber zum Hintergrund, wer sind die eigentlich? Das ist eine rechtsextreme Gruppierung, die hat sich auch aus ehemaligen NPD bzw. die Heimatfunktionären gegründet. Die Aktivitäten laufen eigentlich darauf, zielen darauf hinab, die Politik und die Regierung ins Lächerliche zu ziehen. Und hierbei haben wir es ja schon gerade auch gehört in dem Video, schüren sie Hass und Aggression. Und das hat auch schon zu Gewalt zwischen Polizei und Demonstrationen geführt. Die Partei, habe ich auch schon gesagt, will notfalls den Sexit. Und jetzt nochmal den Gag, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so linke Separatisten aus Katalonien oder dem Baskenland, die sich mit denen solidarisieren. Also sie wollen im Zweifel sogar einen Austritt Sachsens aus Deutschland. Ich habe auch schon über ihren Chef und Gründer gesprochen, Martin Kohlmann. Der war nämlich auch bei den Republikanern vorher, der war bei Pro Chemnitz und er ist dem Verfassungsschutz als langjähriger Szeneaktivist aus rechtsextremistischen Zusammenhängen bekannt. Er hat vor allem auch Beziehungen zu diesem ehemaligen NSC, also den Nationalen Sozialisten Chemnitz, geführt und das spricht ja auch schon Bände. Also handfester Neonazi und trotzdem hat er es eben mit den Freien Sachsen geschafft, ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial zu schaffen, auch in die sächsische Zivilgesellschaft rein. Und da wird es halt relativ spannend. Und dazu muss man nämlich sagen, dass diese von der Bundesregierung 77 aufgezählten Aufmärsche der Freien Sachsen nur ein Bruchteil der tatsächlichen Mobilisierung sind, die diese, in Anführungszeichen, sag ich mal, Partei macht. Woche für Woche, das sieht man auch in diesem Telegram-Kanal, Woche für Woche, jeden Montag, also sonntags für Montag, rufen sie auf zu rund 100 sogenannten Montagsprotesten in verschiedenen Größen und Rahmen in verschiedensten Orten in ganz Sachsen. Also wirklich jeden Sonntag kommt bei Telegram der Aufruf, den letzten habe ich euch mal mitgebracht vom letzten Sonntag. Da steht drin, Sachsenferien Ferien sind vorbei. Die Montagsproteste starten durch. Trotz Ferienzeit waren in Sachsen weit mehr Menschen auf den Straßen als in den Sommermonaten der 3 Jahre zuvor. Und nach Ende der Ferien dürfte die Teilnehmerzahlen bei den Protesten wieder anziehen. Pünktlich dazu sind auch die ersten Städte zurück aus der Sommerpause und starten wieder durch. Es gibt schließlich bei all dem Wahnsinn in diesem Land keine Zeit, um sich auszuruhen. Und dann kommt eben diese Übersicht über diese knapp 100 Orte in den Sachsen, in denen dann mehr oder weniger große Demos jeden Montag sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum tauchen denn da diese über Wochen hinweg ja dann eigentlich tausende rechtsextremen Aufmärsche nicht in den Zahlen der Bundesregierung auf? Ganz einfach, sie werden offiziell nicht von den Freien Sachsen organisiert. Das schreiben sie dann auch ganz offiziell im Aufruf. Da steht dann, verantwortlich sind die Bürger vor Ort. Wir stellen nur eine Übersicht bereit, sind aber nicht der Organisator. Und das ist der Clou und macht den Erfolg der Freien Sachsen meiner Meinung nach auch aus. Sie geben sich bürgerlich. Auf diesen Demos bzw. Märschen sieht man keine Glatzen, keine klassische Neonazi-Ästhetik. Das sind ganz im Ernst vor allem ältere Leute, auch viele Frauen. Also so ein Querschnitt, wie man sich so eine ostdeutsche Kleinstadt eigentlich auch vorstellt. Hinzu kommt dann auch diese dezentrale Organisationsstruktur, die sie sich aus der Mobilisierung dieser Montagsdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgebaut haben. Das heißt, damit hat das ja alles angefangen. Sie haben viel zu Corona mobilisiert, ganz breit mobilisiert. Und diese Struktur, die haben sie jetzt und die ist natürlich perfekt für die momentane Mobilisierung im Zuge der neuen Flüchtlingskrise. In 0,nix sind, wo auch immer man will, Menschen mobilisierbar für die Freien Sachsen. Und wenn es dann ein Thema gibt, das wieder polarisiert, das sind jetzt ja wie gesagt die Flüchtlinge, dann, und zwar nicht nur abstrakt, ne, die sind ja dann auch tatsächlich in der Lebenswelt der Leute vor Ort auch im Osten da. Das heißt, sobald dann ein Flüchtlingsheim irgendwo in die ostdeutsche Provinz gepflanzt wird, können die Freien Sachsen über ihren Telegram-Kanal und ihre aufgebauten Mobilisierungswege, die sie eigentlich über Corona aufgebaut haben, die Leute mobilisieren, auf die Straße schicken. Und was ist? Am Ende stehen die dann halt vor diesem geplanten oder tatsächlich gebauten Flüchtlingsheim. Das heißt, die Politik verkündet, in Dorf X in Sachsen kommt ein Heim. Sofort können die Freien Sachsen ihre Leute sympathisieren, ihre Leute und Sympathisanten mobilisieren, die dann im Zweifel direkt vor dem Heim stehen. Im März kam es dadurch auch in Zittau, zum Aufruf in Zittau die Stadtratssitzung zu stürmen, weil es da um ein neues Flüchtlingsheim gehen sollte. Kurz danach kam es im Görlitzer Kreistag zu ähnlichen tumultartigen Szenen und es ging in beiden Fällen halt um Proteste gegen die Eröffnung weiterer Flüchtlingsunterkünfte. Und schon nur dazu noch, schon 2021 hat der sächsische Verfassungsschutz die Freien Sachsen quasi geadelt und schreibt, in diesen virtuellen Räumen rückt insbesondere die im Berichtsjahr als rechtsextremistisch eingestufte Kleinstpartei Freie Sachsen zur Protestmobilisierungsmaschine schlechthin auf. Oh, und am Ende fruchtet das natürlich vor allem bei dem Thema dann auch in der Zivilgesellschaft, weil es teilweise tatsächlich ihr Leben und ihre Umwelt betrifft. Und das Beste, also die Flüchtlinge, also das ist plötzlich vor Ort. Das beste Beispiel in dem Zusammenhang, das ist jetzt, finde ich, Upal. Ich weiß, das ist nicht Sachsen, das ist Mecklenburg-Vorpommern, aber ich weiß, Sven, vielleicht hast du es auch mitbekommen. Das ist so ikonisch geworden und durch die Medien gegangen, weil es da so relativ große Proteste gab. Und da sollten dann zunächst 400 Flüchtlinge in ein 500-Einwohner-Dorf. Und das ist natürlich perfekt für die rechtsextreme Mobilisierung zum Thema neue Flüchtlingskrise. Und es hat auch da gut funktioniert.
Genau, wo du Opal gerade angesprochen hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hatte die durchgeguckt und da hatte ich nämlich genau dieses Beispiel auch nicht in der Auflistung gefunden. Das heißt, da haben wir schon mal das Beispiel, wie du es ja gerade gesagt hast, es ist nicht ganz so einfach und erst wenn quasi etwas von den Freien Sachsen organisiert wird, dann ist es auch damit drin. Also wir haben schon diesen Aspekt, der Veranstalter muss tatsächlich eindeutig der rechtsextremen Szene zuzuordnen sein, sonst taucht diese Demonstration hier als solche gar nicht auf. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, angemeldete Demonstration ist natürlich nochmal was anderes als diese relativ in Anführungsstrichen spontanen Proteste vor Stadthallen oder was auch immer. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der damit reinspielt. Und da können wir vielleicht, weil wir es ja vorhin auch schon mal hatten, nochmal kurz den Bezug zu 2015 herstellen. Vielleicht erinnert sich der oder die eine noch daran. Wir haben auch da diese Aufteilung, wie wir sie heute haben, eben mit Dritter Weg, die damals noch wesentlich stärker waren, genauso NPD und so weiter und so fort, die Rechte auch noch eine gewisse Rolle gespielt. Und dann haben wir, wenn man eben raufschaut auf diese Auflistung, dann haben wir, und ich zitiere mal, weiterhin registrierten die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder verschiedene Kundgebungen gegen eine vermeintliche Islamisierung Deutschlands, bei denen eine überwiegend rechtsextremistische Einflussnahme bzw. Steuerung erkennbar war. Also, 2015 gab es das, was du gerade im Endeffekt so ein bisschen auch mit den Freien Sachsen angesprochen hast, ja auch. Wir erinnern uns an diese ganzen Pegida, Tygida, MVGida und so weiter und so fort, also diese ganzen Gida-Dinger.
Viele dieser Akteure sind jetzt, by the way, in Sachsen ja auch in den Freien Sachsen aufgegangen.
Genau, und die tauchen jetzt eben auch auf, aber diese ganzen Proteste, die diese Freien Sachsen jetzt eben nutzen oder wo sie eben für werben, die tauchen natürlich nicht auf. Und das war, muss man sagen, 2015 anders, denn da sind diese ganzen Demonstrationen eben mit diesem Vermerk rechtsextremistische Einflussnahme aufgetaucht. Und das waren gar nicht so wenig. Das ist, wenn man sich so zurückerinnert, es gab große, es gab kleine von diesen Gida-Demonstrationen, wie gesagt, die Pegida-Demos an sich waren ja relativ groß. Auch in Thüringen, das war so das erste Mal, dass ich mich richtig dran zurückerinnere, gab es eine relativ große Demonstration in Altenburg. Altenburg kennt eigentlich kein Mensch.
Ich kenn's.
Ja, wir haben ja auch quasi in der Nähe gewohnt, aber Altenburg kennt man, wenn überhaupt, dann vom Skatblatt. Also nicht vom französischen Skatblatt, sondern eben das Altenburger Skatblatt. Aber das nur als Fact nebenbei. Tatsächlich war es so, dass das mit einer der größten oder sogar die größte Gida, in dem Fall Tygida-Demo im Jahr 2015 war. Da sind nämlich in Altenburg 2300 Menschen auf die Straße gegangen, um eben gegen, in dem Fall hieß es vermeintliche Islamisierung, aber eigentlich ging es eben um Flüchtlinge, und das waren 2300 Leute, und das ist für eine Stadt wie Altenburg schon unfassbar viel. Das aber nur, wie gesagt, einmal nebenbei. Es war immerhin ungefähr nicht ganz ein Zehntel der Bevölkerung. Also Altenburg hat 36.000 Einwohner. Ja, aber wie gesagt, es waren keine Flüchtlinge, die da hinten sollten, sondern einfach Demonstranten, die gegen Flüchtlinge demonstriert haben. Und das ist eben für eine Stadt wie Altenburg schon relativ viel. Vor allem, wenn man sich eben anschaut, was eben so eine normale Teilnehmerzahl war. Und wenn man das eben mal betrachtet, auch im Jahr 2015 schwanken die Zahlen so klassischerweise zwischen 20 und 200. Das ist so das, was meistens das Mobilisierungspotenzial war, außer eben zu ganz bestimmten Tagen. Es gab ja immer die Großdemonstration mit der Bombardierung von Dresden oder die Demonstration am 1. Mai. Die haben immer etwas mehr Menschen angezogen, wobei es eben ja auch diesen Streit innerhalb der rechten Szene gab. NPD, Dritter Weg, die Rechte, die alle am 1. Mai jeweils eigene Veranstaltungen gemacht haben, und dann immer noch andere Organisationen, die da auch noch mit reingespielt haben. Das heißt, es gab unterschiedliche Städte mit großen Demonstrationen am 1. Mai, und das ist so ein bisschen auch der Aspekt. Und wenn man, wie gesagt, draufschaut, meistens im relativ kleinen, und das ist in diesem Jahr auch so, wenn man draufschaut auf die Zahlen in diesem Jahr, es sind zwar relativ viele Demonstrationen wieder, also wir hatten es ja gesagt, 110, aber der Großteil der Demonstrationen, der hat meistens höchstens 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es gibt Ausnahmen, und zwar in Grünhain, Beierfeld in Sachsen, organisiert, wie du schon gesagt hast, von den Freien Sachsen, waren es einmal 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die zweite große Demonstration war in Schleusingen, die ist von einer Einzelperson veranstaltet worden, und die hatte den Titel Nein zum Asylantenheim, und da waren es über 600 Teilnehmer. Also die Zahlen sind eigentlich eher niedrig, mit 2-3 Peaks nach oben. Es gab auch noch in Dresden eine Pegida-Demonstration. Organisatorische Beteiligung der AfD steht hier auch noch mit drin, da waren es 800. Und da ging es unter dem Motto großer Dresdner Friedensspaziergang mit Appell für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Also hier hat man sich dann den Ukraine-Konflikt zum Anlass genommen und auch hier das Dresden-Gedenken auch wieder. Also wir haben 4 wirklich große Demonstrationen, und wir haben dann eben deutlich mehr kleinere Demonstrationen. Also das Mobilisierungspotenzial ist in dem Fall bisher bei den Sachen, die bekannt sind, so semi-groß, aber auf einem ähnlichen Niveau wie 2015. Bei vielen Demonstrationen ist es aber auch so, und das ist auch immer wieder spannend, was eben auch so ein bisschen die Kritik an den Zahlen aufmacht, es sind ganz viele Demonstrationen, da ist die Teilnehmerzahl gar nicht bekannt. Da steht dann einfach N.B., also nicht bekannt. Das zeigt auch, dass eben da wahrscheinlich auch einige Demonstrationen fehlen, weil eben Innenministerium und Verfassungsschutz nicht immer von jeder Demonstration mitbekommen und deswegen auch nicht immer sofort geschaut werden kann, wie viele Leute sind da eigentlich vor Ort.
So, bevor du jetzt weiter den Graf Zahl spielst, ich weiß, du liebst es und vor allem hier unser Thema tot machst und die ganze Zeit hier erzählst, naja, es sind ja gar nicht so viele, ist ja gar nicht so schlimm, kommen wir doch mal eigentlich zum spannenden Teil, und zwar der Analyse von diesen rechtsextremen Aufmärschen und vielleicht auch ihrer Funktion bei Rechtsextremen. Das heißt, warum macht es Sinn, sich das genau anzugucken? Warum ist es vielleicht in dem Fall auch wichtig, sich damit zu befassen, auch wenn die einzelne Teilnehmerzahl gar nicht so viel sind? Spoiler, ich habe es ja auch schon gesagt, diese Mobilisierung funktioniert dann halt doch auch weiter raus ins zivilgesellschaftliche Milieu, was dann vielleicht in diesen Statistiken nicht auftaucht. Eigentlich ist das ja das Spannende, Sven, und das ist ja vor allem ja auch eigentlich immer dein Anliegen, wenn man über so rechtsextreme Aufmärsche spricht.
Ganz grundlegend ist es so, es gibt ein Konzept und das ist noch gar nicht so alt. Also wir haben jetzt, ja gut, wir sind auch schon älter geworden, deswegen ist es doch schon ein paar Jährchen älter. 1996 beziehungsweise 1998 hat die damals tatsächlich noch NPD auf ihrem Bundesparteitag ein Strategiepapier verabschiedet. Und in diesem Strategiepapier geht es darum, wie kann die NPD sichtbarer werden, wie kann die NPD auch als Partei so agieren, dass sie vielleicht in dem ein oder anderen Bundesland mal wieder die 5%-Hürde übersteigt und somit wieder in den Landtag einziehen kann. Warum mal wieder? Als die NPD gegründet wurde, also in ihrer Frühphase, da saß die NPD tatsächlich in den meisten Landtagen. Das weiß heute fast keiner mehr. Es war aber tatsächlich so, dass die NPD eben relativ viele Landtagswahlen für sich in Anführungsstrichen entscheiden konnte. Zum Beispiel war es so, dass sie in Bayern die drittstärkste Kraft war. Also im Jahr 1968 hat die NPD in Bayern nach der CSU und nach der SPD die drittmeisten Stimmen gehabt und mehr Parteien saßen damals auch nicht im Bayerischen Landtag, weil das bayerische Wahlsystem da noch relativ kompliziert war. Man brauchte in Bezirken so und so viele Stimmen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall saßen drei Parteien im Bayerischen Landtag, CSU, SPD und NPD. Und gleiches galt auch für Baden-Württemberg, da haben sie sogar 9,8% der Stimmen bekommen, auch im Jahr 1968. In den meisten anderen Bundesländern haben sie es auch geschafft, also wir reden jetzt logischerweise nur von Westdeutschland. Das einzige Bundesland, wo sie es nicht, oder die einzigen beiden Bundesländer, wo sie es nicht geschafft haben, waren Hamburg und das Saarland. Da sind sie tatsächlich gescheitert. Das war aber ihr einziger Erfolg. Danach sind sie wieder rausgefallen und danach sind sie immer belangloser, wenn man das so möchte, geworden. Und dann ging es eben darum, wie kann man das Ganze neu aufwachen. Dann gab es eben in der Wendezeit im Osten relativ viele Demonstrationen. Und weil wir es ja vor kurzem erst hatten, 22. August, Jahrestag der Anschläge von Rostock-Lichtenhagen. Wer unseren Instagram-Kanal folgt, der wird sich daran erinnern, dass wir das da auch kurz gepostet hatten.
Und wer nicht, der folgt bitte jetzt.
Genau, das nochmal als wichtiger Disclaimer. Auf jeden Fall ging es eben darum, wie kann man zum einen diese Menschen, die meistens gar nicht so unbedingt organisiert waren, wie kann die NPD die für sich gewinnen? Und da ist eben auf diesem Bundesparteitag 1998 das sogenannte Drei-Säulen-Konzept entstanden. Und dieses Drei-Säulen-Konzept, das umfasst, wenn man das so möchte, drei Felder, die die NPD gerne bespielen möchte. Und das ist zum einen der Kampf um die Wähler. Das ist das klassische, logischerweise der Wahlkampf. Dann der Kampf um die Köpfe und der sogenannte Kampf um die Straße. Und das, was wir uns heute genauer anschauen wollen, ist logischerweise der Kampf um die Straße. Das klingt alles sehr martialisch und es geht im Endeffekt genau darum, dass die NPD auf der Straße die in Anführungsstrichen Macht übernehmen möchte in der Hinsicht, dass sie auf der Straße als große, wichtige Partei wahrgenommen werden und dass man eben beispielsweise Menschen mobilisiert, an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Und das hat man auch gar nicht mal so schlecht geschafft. Gerade zu Beginn ist es so, dass, auch das ist jetzt wieder so ein bisschen aus der Geschichte gegriffen, 90er Jahre gab es einen großen Anteil an diesen sogenannten Skinheads, so wie sie auch heute gerne noch in den Medien dargestellt werden, aber eigentlich eben nur ein marginalisierter Teil der Skinhead-Bewegung gewesen, die aber dann eben zur NPD und zu den Rechten übergelaufen sind. Die wollte man eben für sich mobilisieren und gerade im ersten Jahr war es tatsächlich so, dass diese Kampagne der NPD auch funktioniert hat. Und zwar, auch das so ein bisschen der historische, es gab ja die sogenannte Wehrmachtsausstellung, die kritisiert wurde von vor allem von Rechten dafür, dass der Wehrmacht hier eine gewisse Mitschuld an Kriegsverbrechen gegeben wurde, an Erschießungen von Gefangenen und so weiter und so fort. Das kam alles in dieser Ausstellung dran. Und da gab es eben Demonstrationen gegen. Und da wurden jeweils, also da gab es eine Demonstration gegen, 4000 Personen haben damals daran teilgenommen. Und bei einer Parteiveranstaltung im Jahr 98 in Passau waren es auch ebenfalls 4000 Personen. Und das ist deshalb tatsächlich beachtlich, weil die NPD damals gerade mal 4300 Mitglieder hatte. Und die NPD ist eben lange Zeit die Organisation gewesen, die eben sehr stark demonstriert hat und die da eben versucht hat, die NPD in die Öffentlichkeit zu bringen und eben versucht hat, Themenschwerpunkte zu setzen. Proteste, die damals in der Frühphase eben relevant waren, waren die gegen die Sozialreform der Bundesregierung, also Einführung Hartz IV und so weiter und so fort. Und die NPD hat es damit eben geschafft, die Szene, also die rechtsextreme Szene zu organisieren und auch zu mobilisieren zu Demonstrationen. Und diese Demonstrationen haben dann eben unterschiedliche Ausmaße angenommen. Die größten und bekanntesten, die es dann im Laufe der Zeit gab, das waren die Demonstrationen zum Gedenken an die Bombardierung von Dresden. Das waren die größten und bekanntesten Demonstrationen. Aber es gab natürlich noch viele weitere Demonstrationen. Und das ist eben auch so ein bisschen der Punkt gewesen. Die NPD hat fast jedes Wochenende irgendwo eine Demonstration organisiert mit eben meistens gar nicht so vielen Teilnehmern, aber ganz nach dem Motto, auch schlechte Presse ist gute Presse. Also je mehr Aufmärsche, desto öfter ist die NPD eben im Rampenlicht. Und das hat sich eben verstetigt. Es gab, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre einige kleine Veranstaltungen. Es gab Gedenkmärsche für Rudolf Hess in Wunsiedeln. Die wurden aber dann auch irgendwann verboten. Und das Wichtige ist, dass eben tatsächlich dann immer mehr Leute daran teilgenommen haben und die Zahl der Aufmärsche eben relativ deutlich zugenommen hat. Das vielleicht erstmal so als grober Punkt. Also der Kampf um die Straße ist eben eines der wichtigen Konzepte, was die NPD Ende der 90er Jahre geprägt hat und dass sie eigentlich bis zu ihrer Marginalisierung, ja, vor 5-6 Jahren, auch durchgezogen hat. Also der Großteil der Demonstrationen früher bis zum Beginn der Flüchtlingskrise war eigentlich immer die NPD die Partei, die meisten rechtsextremen Aufmärsche in Deutschland organisiert hat. Die Strategie wird noch ein bisschen erweitert, aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal.
Ja, vor allem ist ja auch nicht nur die Frage nach der Mobilisierung jetzt für die eigene Partei die Frage dieser Mobilisierung, sondern es geht ja tatsächlich durch die Straße auch in die Köpfe zu bekommen. Das hast du auch schon angedeutet, ich will es nur nochmal sagen. Und natürlich, dass diese Strategie, wenn du sie jetzt so sehr auf die NPD beziehst, natürlich eine ist, die Rechtsextreme auch übernommen haben aus anderen Kreisen, andere Rechtsextreme. Und das im Endeffekt, glaube ich, so eine Art Lehrbuchregel ist, die jetzt viele anwenden. Und nämlich bin ich jetzt wieder bei meinen netten Freien Sachsen. Und zwar wird es hier jetzt richtig spannend, weil die NPD, du hast es ja schon erzählt, das hat dann irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und die ist in der Versenkung versunken. Und ich habe ja auch gesagt, dieses Jahr waren es 2 bisher von der NPD. Jetzt sind wir aber wieder bei den Freien Sachsen. Und da sagt nämlich auch der Verfassungsschutz, ganz spannend dazu, nach Einschätzung des sächsischen Verfassungsschutzes werden die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, also ist von damals, mehr und mehr von rechtsextrem instrumentalisiert. Ziel sei dabei nicht die sachliche Kritik am Staat und seinen Maßnahmen, sondern Verächtlichmachung und Delegitimierung des Staates. Der wichtigste rechtsextreme Akteur sei dabei die Partei Freie Sachsen. Der Partei sei es gelungen, Anschlussfähigkeit an nicht-extremistische Bevölkerungskreise herzustellen und sie habe einen großen Einfluss auf das Protestgeschehen. Für die Mobilisierung zu den Protesten seien dabei die sozialen Netzwerke zentral. Das heißt, die Freien Sachsen haben hier das geschafft, was ja eigentlich die NPD schaffen wollte, früher vielleicht ein bisschen geschafft hat, aber heutzutage gar nichts mehr schafft. Das heißt, wir haben diesen neuen Player, der es jetzt auch schafft, quasi Anschlussfähigkeit an nicht-extremistische Bevölkerungskreise zu haben, weil nur so kann man ja im Endeffekt, könnte ja auch die NPD oder wer auch immer, eigentlich nur das Wählerpotenzial vergrößern, weil wenn man jetzt nur auf die zielt, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild hätte, dann wäre ja auch irgendwie das Wählerpotenzial relativ gering. Das heißt, hier müssen diese Grenzen aufgebrochen werden, weil sonst bringt diese ganze Strategie nicht. Im Deutschlandfunk hat zu dem Thema ganz spannend auch noch der Rechtsextremismusforscher Johannes Kies auch noch gesagt, dass die Mitglieder die Mitglieder der Freien Sachsen bei den Demonstrationen zahlenmäßig halt nur ein kleiner Teil sind. sie seien als Kaderpartei mit nicht so vielen Mitgliedern da gar nicht so relevant eigentlich als Parteigröße. Es gehe dann eben eher darum, für Demonstrationen und Protestaktionen zu mobilisieren und sich zu vernetzen. Und da könne ihnen niemanden das Wasser reichen. Das hat er am 31.01.22 im Deutschlandfunk gesagt, Deutschlandfunk Kultur gesagt. Und jetzt kommt der Clou und jetzt schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zur NPD, weil die checken das natürlich auch. Die es erfunden haben. Wer hat's erfunden? Die NPD. Und so schreibt nämlich auch der sächsische Verfassungsschutz letztes Jahr, am 20. März fand in Riesa der NPD-Landesparteitag statt, auf dem Peter Schreiber als Landesvorsitzender wiedergewählt wurde. Seine Bedingungen für seine erneute Arbeit in der Fraktion waren einerseits die Zustimmung der Parteimitglieder zur Umsetzung des Erneuerungskonzeptes der Bundespartei, bla bla bla, egal, und andererseits die Zustimmung, und jetzt kommt's, zu seinen zusätzlichen Aktivitäten für die Partei, Trommelwirbel, Freie Sachsen. In einem Artikel in der NPD-Publikation Deutsche Stimme veröffentlichte Schreiber einen Artikel, in welchem er sich zu dem Konzept äußert. So eröffnet das offene Konzept der Freien Sachsen als Netzwerk, Plattform und Bürgerbewegung auf der Straße doch auch erhebliche Mitwirkungs- und infolgedessen ebenso Einflussmöglichkeiten für uns Nationaldemokraten. Weiter schreibt der Verfassungsschutz, die Parteimitglieder sowie der alte und neue Landesvorsitzende Peter Schreiber verdeutlichten auf dem Landesparteitag damit unmissverständlich, dass sie eine Erneuerung der NPD und eine verstärkte Kooperation mit den Freien Sachsen ausdrücklich unterstützen. Die im Berichtsjahr zu beobachtende verstärkte Zusammenarbeit beider rechtsextremistischer Parteien verwundert insofern nicht. Die Partei Freie Sachsen wird seitens der NPD insbesondere aufgrund der zahlreichen personellen Überschneidungen weniger als Konkurrenz, sondern vielmehr als Bündnispartner verstanden. Das heißt, das Letzte ist spannend, die personellen Überschneidungen. Das heißt, an sich sind die Freien Sachsen in Teilen auch einfach aus der NPD oder aus NPD-Leuten hervorgegangen. Zu nennen ist Stefan Hartung, den kennt, glaube ich, jeder, der sich irgendwie im weitesten Sinne mit Rechtsextremismus in Deutschland befasst, ehemaliger oder immer noch NPD-Funktionär, Gründungsmitglied der Freien Sachsen. Und jetzt schließt sich nochmal der Kreis zu meinem tollen Video zur Pfefferspray-Verteilung. Max Schreiber, also nicht der Peter Schreiber, über den ich gerade geredet habe, sondern Max Schreiber, der hat diese Verteilorganisation organisiert. Der ist nämlich NPD-Kreisvorsitzender im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Anmelder von zahlreichen Versammlungen der Freien Sachsen in Heidenau und Dresden-Spobitz.
Und das, was du jetzt gesagt hast, das ist im Endeffekt genau das, was so ein bisschen diese Verbindung aus zwei Strategien der NPD ist. Der Kampf um die Straße, hatte ich ja schon gesagt, da geht es zum einen natürlich um Inhalte, aber es geht eben auch gerade bei diesen, oder es ging lange Zeit eben auch darum, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der rechten Szene zu stärken. Und das Zweite, was ja eine wichtige Säule war, ist der Kampf um die Köpfe. Kampf um die Köpfe meinte damals zweierlei, zum einen Bildungsarbeit in den eigenen Reihen, also Schulung der Kader, aber es ging auch darum, dass man sich der Bevölkerung als seriöse politische Kraft verkauft bzw. präsentiert. Und im Endeffekt, das, was die Freien Sachsen ja auch machen, dass sie eben nur einzelne Funktionäre zu diesen Demonstrationen schicken und damit eben breitere Bündnisse machen, das kann man ja, wenn man so möchte, eben genau als diesen Kampf um die Köpfe machen. Die sind zwar nicht die Anmelder, aber sie sind vor Ort. Und es gab ja auch in den letzten Jahren immer wieder Aktionen, dass diese Freien Sachsen eben Fahnen verteilt haben an die Leute, die mitgelaufen sind bei diesen Demonstrationen. Ich glaube, da gab es mal einen Spiegelbeitrag zu, wo eben Frauen interviewt wurden, die eben diese Fahnen der Freien Sachsen hatten, die aber gar nicht wussten, was das bedeutet.
Dazu, das ist ganz spannend, da gibt es zwei spannende Punkte. Sie haben erstmal so eine Aktion, du kannst ihnen eine Deutschlandfahne, also die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne schicken und sie schicken dir eine Freie Sachsen-Fahne zurück. Und das Zweite ist, und das ist meine persönliche Wahrnehmung oder Interpretation, dass natürlich quasi jetzt sich plötzlich ein neues rechtsextremes Symbol, eine rechtsextreme Fahne etabliert, die aber eigentlich nicht als rechtsextreme Symbolik wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, mittlerweile, ob bewusst oder unbewusst, ein großer Vorteil für die Freien Sachsen in der Anschlussfähigkeit an die Zivilgesellschaft, weil du siehst halt nur eigentlich eine Fahne, die aussieht wie die sächsische und nicht so sehr, also nicht wie ein Hakenkreuz oder die Reichsfahne. Von daher ist das eine Strategie, die funktioniert, um an die Zivilgesellschaft anzudocken.
Das ist das eine, eben diese Demonstration in Gemeinschaft mit diesen Bürgern vor Ort. Und das ist ja auch das, was die NPD immer gefordert hat, kommunales Engagement. Wegen der Nähe zur lokalen Bevölkerung soll eben das Fundament der Parteiarbeit sein. Und das hat eben nicht nur die NPD gemacht, das haben auch andere Parteien gemacht. Und das machen auch heute ja noch Parteien, nicht nur die klassischen Rechtsextremparteien, sondern auch die AfD macht ja öfter mal, wenn sie denn genug Mitarbeiter haben, das ist ja ein anderes Problem, aber macht die Partei AfD natürlich auch dort Büros auf, wo die anderen Parteien eben nicht mehr sitzen. Das ist auch zum Beispiel in Plauen so. In Plauen hat der Dritte Weg, ich glaube, er hat es immer noch, ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, aber da hat der Dritte Weg ein Parteibüro, wo sich eben die Leute dann hinwenden können. Das ist eben auch Teil dieser Strategiekampf um die Köpfe, dass man sich eben vor Ort zeigt als die Personen, die sich kümmern und die vielleicht dann eben auch bei Organisationen von Demonstrationen helfen, bei Anmeldungen helfen, bei was auch immer. Das sind natürlich alles Punkte, wo eben genau solche Funktionäre oder Kader, je nachdem, wie man das Ganze dann nennen möchte, hilfreich sind und die dann eben dabei auch unterstützen. Und dann können sie natürlich unterschwellig auch noch, wenn sie es gut machen, ihre Ideologie mitgeben. Und so verbindet sich dann der Kampf um die Straße mit dem Kampf um die Köpfe. Und so ist es dann eben so, dass zum einen die Zahl der Demonstrationen wieder zunimmt und zum anderen, und das ist ja wahrscheinlich das, was wir jetzt auch schon so ein bisschen gesagt haben, ist die Zahl eigentlich noch ein ganzes Stück höher, weil eben unter anderem die Freien Sachsen bei vielen weiteren Demonstrationen noch mit drinstecken, ohne dass es Innenministerium oder Verfassungsschutz mit aufgenommen bzw. registriert haben.
Spannend, um da anzuschließen, du sagst ja, sie geben sich als die Leute, die sich kümmern, die sich auch vor Ort kümmern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir jetzt nochmal tiefer drauf eingehen können, insbesondere, weil wir haben jetzt auch noch nicht so konkret herausgearbeitet, was eigentlich die Themen sind, die sie besetzen, mit denen sie versuchen zu mobilisieren, weil das ist auch natürlich maßgeblich relevant für diese Aufmärsche und vielleicht auch für den Erfolg und die Anschlussfähigkeit dieser Aufmärsche. Und in der Interpretation der Anfrage, beziehungsweise der Antwort auf die Anfrage der Linken, warum das jetzt wieder mehr sind als letztes Jahr, ist, ja, es kam jetzt hier schon öfters durch, aber nochmal konkret, natürlich die neue so-called Flüchtlingskrise. Es sind wieder mehr. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, die sind ja dann auch dort vor Ort. Und jetzt fühlen sich die Leute, und jetzt ist es ein heikles Thema wieder, weil man will ja, ich will um Gottes Willen diese Ängste nicht rechtfertigen, beziehungsweise das, was daraus folgert, vor allem nicht rechtfertigen. Aber wenn die Leute halt das Vertrauen in den Staat verlieren, dann checken das die Rechten und nutzen das und springen drauf und geben dann eben die sich drum kümmern. Und jetzt können sie es in dem Fall sogar dann auch noch so unmittelbar vor Ort, dass es halt meiner Meinung nach ein ziemlich großes Erfolgspotenzial hat für diese neue Bewegung, die das jetzt auch ganz gut macht und glücklicherweise aus ihrer Perspektive auf diese Strukturen aus der Corona-Pandemie zurückgreifen kann. Und da jetzt halt quasi so eine Goldgräberstimmung herrscht seit der neuen Flüchtlingskrise, weil die Unzufriedenheit wächst. Und da will ich jetzt dann noch ein bisschen auf die Metaebene gehen, weil es gab erst kürzlich eine Studie, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, die ging auch durch die Medien, vom Deutschen Beamtenbund mit und bottom line, die Deutschen verlieren immer mehr das Vertrauen in den Staat. Ein Drittel hält die Politik für überfordert. Das Vertrauen der Deutschen in die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik ist auf einem neuen Tiefpunkt gesunken. In einer veröffentlichten Umfrage, wie gesagt, für den Deutschen Beamtenbund, hielten nur noch 27% der Befragten den Staat für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Das waren 2 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. 69% der vom Institut Forsa Befragten sahen den Staat als überfordert an. Vor einem Jahr waren es 66%. Besonders schlecht ist das Ansehen des Staates in Ostdeutschland, war ja irgendwie auch klar, da waren sogar 77% der Befragten davon überzeugt, dass der Staat hinsichtlich seiner Aufgaben und der bestehenden Probleme überfordert sei. Im Westen waren es 68%. Auch keine Überraschung, die schlechtesten Meinungen haben AfD-Anhänger. Von ihnen sehen gerade einmal 6% den Staat in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Bei Anhängern von CDU und CSU sind es der Umfrage zufolge 22%, bei Anhängern der FDP 34, der SPD 46 und der Grünen 52, bla bla bla. Jetzt war ich Kraftzahl, egal. Spannend wird's, wo sehen die Deutschen den Staat denn überfordert? Und da ist es, ihr könnt es euch denken, bei der Flüchtlingspolitik, bei der Frage, auf welchen Feldern der Staat überfordert sei, hat es im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Veränderung gegeben. Während 2022, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, mit 17% die Energieversorgung ganz oben stand, ist es jetzt mit 26% die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Energieversorgung kommt jetzt dagegen nur noch auf 7%. Weit darüber liegen unter anderem die Schul- und Bildungspolitik, 19%, sowie Klima- und Umweltschutz 17%, aber 26% die Asyl- und Flüchtlingspolitik, Staat sei überfordert. Und da muss man ja eine Sache sagen, ne? Diese Überforderung, die drückt sich ja auch ganz real momentan aus. Ja? Also in unzähligen Appellen von Landräten und Bürgermeistern, die schreiben Brandbriefe, manchmal gefühlt unter Tränen in irgendwelchen Interviews sagen, so dass sie sind überfordert, wir haben keinen Platz, wir haben kein Geld und was, wo sollen wir denn alle hin? Wir haben doch schon die ganzen Ukrainer, jetzt können wir nicht noch die ganzen anderen nehmen. Und das sind, muss man sagen, nicht nur rechte oder konservative Bürgermeister oder Landräte, sondern das sind auch teilweise welche von den Grünen und der SPD, weil im Endeffekt haben die alle dieselben Zwänge und dieselben Probleme und es ist halt Politik, die haben kein Geld und wollen mehr Geld. Und auch hier muss ich dann wieder auf meine Freien Sachsen zurückkommen, denn man muss auch sagen, auch wenn natürlich Flüchtlinge und Rechtsextreme gut zusammenpasst, eigentlich geht es ihm nie um die konkrete Sache. Es geht nicht um Corona, es geht nicht um die Energiekrise und wie gesagt auch nicht um die Flüchtlinge. Es geht eigentlich immer um die Themen, von denen sie glauben, dass sie die deutsche Regierung und Politik und am Ende vor allem die Demokratie, also die sie nutzen können, um die Demokratie zu delegitimieren und am Ende das Ziel haben, ihre eigene Agenda durchzusetzen. Und das ist eigentlich ein Ende der liberalen Demokratie und am Ende ein anderes Gesellschaftssystem hin zu einer, ich sag mal eher nationalistischen Diktatur. Das muss man auch so sagen und das muss man auch den Leuten sagen, die da mit den Freien Sachsen marschieren, weil das ist denen erstmal auch egal, darüber denken die gar nicht nach. Ich bin ja mal bei den Freien Sachsen, deswegen bin ich auch immer beim Sächsischen Verfassungsschutz, der kommt jetzt auch nochmal ins Spiel. Der schreibt nämlich genau zu diesem Thema auch, dabei scheinen die Themen für die Freien Sachsen im hohen Maße austauschbar zu sein. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg mit seinen befürchteten Folgen für die Bevölkerung hierzulande und die jüngst wieder in den Fokus rückende Flüchtlingspolitik sind für die Freien Sachsen geeignete Themen mit Empörungspotenzial, um das vorhandene Protestmilieu zu aktivieren und möglichst ununterbrochen für realweltliche Proteste zu mobilisieren. Mit diesem Agieren offenbaren die Freien Sachsen ihre wahre Strategie. Ihnen geht es nicht um die Lösung für die konkreten Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort, sondern einzig darum, diese für ihre eigene verfassungsfeindliche Agenda zu instrumentalisieren und mit dieser auf subtile Art und Weise immer weitere Teile der gesellschaftlichen Mitte einzusickern. Und wenn wir jetzt diese Umfrage zur Unzufriedenheit des Beamtenbunds sehen, dann muss man ja nur eins und eins zusammenzählen und wir sehen ein gefundenes Fressen für Rechtsextreme, die genau solche Strategien benutzen. Überspitzt gesagt müssen die Freien Sachsen halt auch nur selber in diese Studie reinschauen und sich das Thema wählen. Zack, 26% der Menschen glauben nicht, dass der Staat die Flüchtlingskrise regeln kann. Die Freien Sachsen haben das perfekte Thema und können sich ausleben. Jetzt denkt ihr vielleicht alle, ja klar, ja, aber ist doch klar, dass Rechte keinen Bock auf Flüchtlinge haben, so. Das sind ja eh alles Rassisten, so. Stimmt natürlich grundsätzlich. Aber wichtig für die aktuelle Analyse ist trotzdem, das Pferd mal von hinten aufzuzäumen und zu sagen, nicht weil sie Rassisten sind, haben sie momentan was gegen die Flüchtlinge. Das auch. Aber gerade wählen sie das Thema vor allem, weil sie glauben, dass dieses Thema gut Anschluss findet in der Mitte der Gesellschaft. Für solche Neonazis ist das jetzt in dem Fall vielleicht so eine Art Win-Win-Situation. So, man hat ein Thema gefunden, was in der Mitte der Gesellschaft irgendwie für Unmut sorgt und es ist auch noch irgendwie, kann man auch noch rassistisch aufladen. Aber das ist nämlich tatsächlich spannend, weil der Sächsische Verfassungsschutz hat in einem Taz-Artikel auf Anfrage auch bestätigt, es sei den Freien Sachsen nicht gelungen, mit ihren Energieprotesten an die Anti-Corona-Protestzahlen anzuknüpfen. Deswegen haben sie schon im Herbst damit begonnen, also letztes Jahr, ihren Agitationsfokus auf die Flüchtlingsströme zu lenken, sagte eine Sprecherin des Sächsischen Verfassungsschutzes. Und das ist natürlich super spannend, weil, wie gesagt, sie strategisch vorgehen und das mit der Energiekrise und so, es hat alles nicht so funktioniert. Also, zack, wir nehmen die Flüchtlinge und jetzt funktioniert es wieder und die Mobilisierung funktioniert und wir sehen, dass diese Zahlen der Aufmärsche wieder steigen. In demselben Taz-Artikel sagt dann Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat, also der kritisiert natürlich viel das Land Sachsen auch, man würde zu sehr auch die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen und quasi die besorgten Bürger verharmlosen und so weiter und so fort. Aber er sagt auch spannend, ihm zufolge sollte der Freistaat Geflüchtete nicht in Orten unterbringen, in denen akute Gefahr bestehe, dass sie angefeindet oder attackiert werden, sondern Einrichtungen in urbanen Räumen oder anderen Bundesländern organisieren. Also ich persönlich halte es tatsächlich kurzfristig für eine akzeptable oder ganz gar nicht so schlechte Lösung, also Flüchtlinge nicht in irgendwelchen ostdeutschen Käfer zu stopfen, auch um deren Willen nicht, weil die denken sich nichts Böses und müssen wirklich Angst haben, wenn sie ihr Heim verlassen, wenn sie da irgendwo sind. Es nimmt aber auf der anderen Seite den Rechten eben auch wirklich dieses emotionale Mobilisierungsthema direkt vor der Haustür. Aber natürlich hat auch auf der anderen Seite so eine Forderung immer so ein Geschmäckle, dass man einknicken würde vor den Rechten, aber manchmal geht es nicht anders. Manchmal muss man, glaube ich, da auch so einen gewissen Pragmatismus haben.
Ja, wo wir gerade dabei sind, kann ich auch noch mal so ein bisschen aus meiner Arbeit von damals erzählen. Damals, 2015, war ich ja selbst noch bei der Opferberatung in Thüringen. Und da war es ja tatsächlich genau so. Wir erinnern uns zurück. Auch damals war es ähnlich wie heute so. Die waren alle überfordert. Es hat ja niemand ahnen können, dass plötzlich Geflüchtete aus Syrien nach Europa kommen würden. Das war ja nicht bekannt. Es war ja nicht so, dass es da schon längere Zeit Bürgerkrieg gab und keiner war darauf vorbereitet. Dann sind sie natürlich alle hergekommen oder konnten herkommen.
Ironie funktioniert nicht immer, ne? Also
stimmt. Also, um es nochmal deutlich zu sagen.
Im Fernsehen sagen sie mal, Ironie funktioniert nicht.
Also der Staat hat verpennt. Der Staat hat es nicht auf die Reihe gekriegt zu merken, dass tatsächlich auch eine Anzahl von Geflüchteten nach Europa kommen wird, eben weil der Bürgerkrieg in Syrien immer heftiger wurde. Dann sind es ja am Ende ungefähr 1 Million Menschen gewesen. Und es war halt so, dass der deutsche Staat, die einzelnen Landkreise und so weiter und so fort, die waren überfordert. Die waren nicht auf solche Mengen vorbereitet, weil man ja nach dem Prinzip von Dublin handeln konnte, in dem sowieso keine oder nur sehr wenige Flüchtlinge eigentlich überhaupt die Möglichkeit haben, nach Europa bzw. nach Deutschland zu kommen. Denn, um das nochmal kurz festzumachen, die Dublin-Verordnung ist ja im Endeffekt nichts anderes als das. In dem Staat, in dem Geflüchtete das erste Mal europäischen Boden betreten, müssen sie dann eben auch einen Asylantrag stellen. Das hat eigentlich dazu geführt, dass Deutschland quasi fein raus war, weil wir eben vor allem die südlichen Länder, Spanien, Italien und vielleicht noch Griechenland haben, in denen natürlich diese Menschen, die Geflüchteten bzw. Asylbewerber das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Und das hat sich natürlich alles verändert, als eben die Türkei die Grenzen geöffnet hat und jetzt eben viele osteuropäische Länder auch die Geflüchteten immer weiter geschickt haben, sodass sie dann eben doch in Deutschland angekommen sind.
Und die Griechen und die Italiener natürlich auch fast verständlicherweise sagen, naja Leute, weiter geht's, wir haben auch keinen Bock.
Genau, und das war ja eben auch so, Italien hat ja sowieso schon relativ viele, wenn man an Lampedusa denkt, an die Insel mit dem eigentlich relativ kleinen Aufnahmelager, was immer, auch heute noch immer überfüllt ist, weil man eben natürlich nicht das Thema weitermachen wollte. Dann gab es ja mit Frontex den Versuch, auch gegen die Überfahrten vorzugehen, aber das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte, Deutschland war eben nicht darauf vorbereitet und es hat unfassbar lange gedauert, bis es eben dann diese Unterkünfte gab. Und diese Unterkünfte, es waren ja meistens zu Beginn Sammelunterkünfte, Erstaufnahmeeinrichtungen in den meisten Bundesländern. Dann hat man versucht, das Ganze dezentral zu organisieren. Und da muss man sagen, es gibt Teile, wo das gerade das Dezentrale deutlich besser funktioniert hat, als sie eben alle auf einem Haufen zu haben. Es gibt da natürlich auch genau das Gegenteil, dass eben diese zentralen Unterkünfte als Erstaufnahmeeinrichtung funktioniert haben. Bayern ist ja damals diesen Weg genau andersrum gegangen. Bayern hat ja weiterhin diese Erstaufnahmeeinrichtungen in den einzelnen Städten bzw. in den einzelnen Bezirken. Und das führt natürlich zu vielen Problemen. In Thüringen war es mal so, dass man einfach die Leute alle zusammen in eine Unterkunft gesteckt hat, auch wenn es dann teilweise Muslime und Christen waren. Also jemand, der aus dem Iran geflüchtet ist, musste dann trotzdem mit Menschen zusammen, die eben doch relativ religiös sind. Und das hat in einer größeren Stadt in Südthüringen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welches war, aber auch mal zu einer Hetzjagd geführt, weil eben ein Christ aus dem Koran vorlesen sollte, das aber nicht wollte. Also er wurde von seinen Mitbewohnern in dieser großen Unterkunft gezwungen, aus dem Koran vorzulesen, obwohl er Christ war. Das wollte er nicht, dann hat er den Koran zerrissen. Dann gab es da Ausschreitungen innerhalb dieser Unterkunft und einen wütenden Mob, der versucht hat, eben diesen Christen habhaft zu werden. Danach haben die Rechten da demonstriert gegen die Zustände in den Unterkünften. Das waren so Situationen, die es damals gab. Heute sind wir eigentlich wieder an dem gleichen Punkt. Es gibt quasi keine Unterkünfte aktuell, beziehungsweise die Zahl der Unterkünfte ist wieder so stark reduziert worden, dass wieder die gleiche Problematik kommt, müssen Turnhallen aufgemacht werden und so weiter und so fort.
Und das ist natürlich auch, das ist Wasser auf die Mühlen. Also diese Turnhalldebatte ist so vergiftet, weil dann geht es ja wirklich um die handfeste Konkurrenz, um solche Dinge und dann gehen sie natürlich richtig ab, die Rechten. Ich habe jetzt aber trotzdem nicht so ganz verstanden, ich habe ja die These unterstützt zu sagen, man sollte Flüchtlinge, Geflüchtete auch um ihrer eigenen Willen lieber im urbanen Raum unterbringen. Bist du da jetzt dabei oder hast du jetzt gerade das eher kritisiert? Ich habe es nicht ganz gecheckt, weil du hast irgendwie für beides Argumente gebracht.
Ja, weil für beides gibt es eben Argumente. Also, aber wahrscheinlich hast du recht, gerade in der ostdeutschen Provinz, wo es sowieso im ländlichen Raum eine relativ geringe Anzahl von Ausländern oder von Menschen mit Migrationshintergrund gibt, ist es wahrscheinlich ja, schon so, dass das natürlich dann für einen Aufschrei sorgt, wenn da plötzlich Menschen hinkommen, die es vorher in Anführungsstrichen dort nicht gab. Das sorgt immer wieder für ja, irgendwelche surrealen Ängste oder Irrationalitäten, wohingegen es in Großteil Westdeutschlands nicht so problematisch ist. Es ist auch mal die Frage, wie viele. Also das Problem in Opal ist natürlich, hat es ja gesagt, 500 zu 400, das ist schon ein heftiges Verhältnis. Eigentlich hat man immer die Möglichkeit, dass man die wirklich so dezentral unterbringt, dass es dann ein oder zwei Familien pro Dorf, pro Gemeinde, was auch immer sind. Und das entzerrt das Ganze, finde ich. Also das ist, finde ich, eigentlich mit die beste Strategie. Und so ist zum Beispiel auch in dem Dorf, wo ich jetzt zwangsweise gerade wieder lebe. Auch hier ist es so, dass die Gemeinde hier in dem Dorf ein Haus organisiert hat und in dem wohnt jetzt eben auch eine größere Familie. Und hier gab es, obwohl das Ganze doch ein ganzes Stück konservativer ist, wo ich mich hier befinde, ist es tatsächlich aber so, dass es keine Proteste dagegen gab, sondern dass die hier als Menschen, als Geflüchtete akzeptiert sind. Und ich glaube, so kann es funktionieren. Man muss tatsächlich einfach darauf achten, dass, glaube ich, die Anzahl nicht zu groß wird, sondern man muss es so sinnvoll verteilen, dass es nicht zu Problemen führt. Und diese Problematik, die gab es damals auch schon. Unbegleitete Minderjährige, dann wurde ein ganzes Heim für die aufgemacht und das hat in Thüringen auch wieder zu großen Protesten geführt, weil man eben Angst davor hatte, dass unbegleitete Minderjährige nochmal ganz anders drauf sind als dann Erwachsene. Und das sind immer so diese Aspekte, die damit reinspielen. Also wahrscheinlich macht es Sinn, vielleicht gerade Jugendliche, wobei auch dann kann man natürlich wieder fragen, was passiert, wenn du Jugendliche in Großstädten unterbringst, die musst du ja eigentlich durchweg betreuen, macht natürlich in Großstädten, ist es ein bisschen einfacher, weil du da wahrscheinlich auch mehr Potenzial hast an Arbeitskräften als in der ländlichen Region. Auf der anderen Seite kann es dann aber natürlich auch passieren, dass da dann ganz andere Probleme noch mit reinrutschen, die es im ländlichen Raum vielleicht nicht so gibt.
Ich finde grundsätzlich, ich meine, es, wie gesagt, ich will das auch immer nochmal sagen, es ist ein bisschen heikel, wenn wir jetzt über Flüchtlinge reden, im Zusammenhang mit rechtsextremen Aufmärschen und wir jetzt irgendwie nach Lösungen suchen, wie man auch mit der Flüchtlingsproblematik und Krise umgehen kann, weil natürlich wir das jetzt machen, weil wir glauben, dass das dafür sorgt, dass Rechte mehr Zulauf bekommen, aber an sich spielt man ja dann so ein bisschen das Spiel der Rechten, weil die wollen das ja nicht, aber man muss, glaube ich, man muss sich ehrlich machen, wenn man diese rechten Beschreibungen bekämpfen muss, muss man schon auch gucken, was sind die Themen derer und wie wird eigentlich mit diesen Themen in der Praxis umgegangen. Es tut weh, das so zu machen in Teilen, weil man ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, wir holen die Flüchtlinge raus aus der sächsischen oder thüringischen Provinz, dann macht man ja eigentlich denen ihr Geschäft. Aber am Ende braucht es manchmal so einen gewissen Pragmatismus. Und ich glaube, diesen Pragmatismus braucht es auch allgemein mehr im Umgang mit der neuen, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise. Das heißt, die Politik, aber auch vielleicht irgendwie so das linksliberale Bürgertum muss anerkennen, dass es überhaupt Politik bedarf, um mit diesen realen Problemen umzugehen, die sich durch die momentan verstärkte Zuwanderung halt ergeben. Also dass es Politik bedarf, es passiert was. Und damit muss umgegangen werden, ganz klassisch erstmal, total wertfrei. Es gibt eine Veränderung durch diese Zuwanderung, diese Menschen sind hier und da muss gehandelt werden, wie auch immer erstmal, ja. Und das muss auch kommuniziert werden, dass die Politik das auf dem Schirm hat, so. Wir wissen das, wir sehen das, wir glauben aber daran, dass wir das schaffen, okay. Aber vielleicht nicht so pathetisch, sondern einfach zu sagen, ja, wir glauben auf der einen Seite daran, dass diese Menschen hier Asyl verdient haben oder zumindest einen Antrag stellen können, wir das prüfen. Das ist einfach unsere Auffassung von Rechtsstaat. Aber wir sehen das und wir überlegen uns Konzepte, damit umzugehen. Wir dürfen halt nicht den Eindruck erwecken, dass jede Maßnahme, die versucht, Zuwanderung zu kontrollieren oder einfach ganz praktisch mit den Problemen versucht umzugehen, eine rechtsradikale Forderung ist. So. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass die momentane Bundesregierung dieses Problem eigentlich am liebsten abschiebt. Sie will nicht mit diesem Problem in Verbindung gebracht werden, sondern das passiert alles auf der kommunalen Ebene. Liegt auch ein bisschen an unserem System, das liegt auch viel auf der kommunalen Ebene. Also rechtlich, aber auf der anderen Seite kann die Bundesregierung nicht so tun, als sei es nicht ihr Problem, weil das sorgt dafür, dass 26% der Leute glauben, die Politik kriegt das nicht auf die Reihe. Also das ist ja wirklich, wirklich simpel. Dieses Wegschieben der Verantwortung erhöht natürlich den Eindruck, dass sie keine Kontrolle haben. Und dieses Gefühl der Kontrolle verlieren, das haben mittlerweile auch nicht nur die Rechten. Ich möchte mal hier auf diese Vergewaltigung im Görlitzer Park zu sprechen kommen. Das habt ihr sicher auch alle gehört. Da gab es aus Reihen dieser Dealer, die stehen da an den Eingängen und verticken den ganzen Tag Drogen. Da läuft man vorbei, das kennt hier jeder, der hier wohnt. Und da grinst man, sagt nein, danke und läuft weiter. Und normalerweise denkt man, gar kein Problem. Diese Dealergruppen, die rekrutieren sich schon auch viel aus Geflüchteten. Vor allem so Westsahara, also Zentralafrika die Richtung. Da gab es aber jetzt einen Fall, dass da eine Gruppe dieser Dealer eine Frau vergewaltigt haben, als es zu einer Gruppenvergewaltigung kam. Ihr Freund musste das alles mit ansehen, weil er auf den Boden gedrückt wurde und festgehalten wurde. Und jetzt gibt es tatsächlich sogar hier in dem linken, linksliberalen Kreuzberg eine Debatte darum, dass man das Gefühl hat, der Staat hat die Kontrolle verloren. So, die Kontrolle über diese Dealer, die Kontrolle über diesen Girlie und alle machen, was sie wollen. Und mir geht es nicht darum zu sagen, wir müssen irgendwie die Grenzen schließen. Es geht einfach darum zu sagen, ey, hier kommen mittlerweile echt viele Leute her, die landen in Berlin, die melden sich vielleicht einmal irgendwo und dann sind sie weg. Ja, dann landen die hier auf der Straße, landen im Drogenmilieu, wahrscheinlich sogar auch absichtlich von verschiedener Seite abhängig gemacht. Dann werden sie drogenabhängig, verkaufen Drogen, nehmen Drogen, sind teilweise traumatisiert, entweder von den Orten, wo sie herkommen oder vielleicht von der Flucht. Und dann zusammen mit einer Drogenabhängigkeit, dass das keine gesunde Mischung ist. Das muss ja wohl jedem klar sein. Und darum muss sich gekümmert werden. Also die Menschen brauchen Hilfe, die brauchen psychosoziale Angebote. Und um die muss sich gekümmert werden. Und wenn das nicht passiert, wenn der Staat so tut, als gäbe es das Problem nicht, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Und da muss man sich mal ehrlich machen zu sagen, so, wir müssen diese Probleme einfach mal angehen. Und das kann man ja auch mit einem humanistischen Anspruch. Nur man muss eben das Gefühl haben, dass sich jemand um diese Probleme kümmert. Und ich muss ganz ehrlich da nochmal sagen, ich habe dann nochmal einen Artikel gelesen dazu gerade, wollte ich nochmal recherchieren. Und der RBB, ja, der hat nicht einmal die Nationalität der Täter genannt. Und wir haben ja die letzte Folge ja schon darüber gesprochen. In dem Fall hätte es dafür auch presseethisch vom Presserat auf jeden Fall eine Rechtfertigung gegeben, die zu nennen, weil es aus diesen Dealerkreisen kommen. Die rekrutieren sich aus immer einer ähnlichen Herkunft, die Leute, die da stehen. Ihr könnt auch die letzte Folge nochmal hören, das solltet ihr sowieso machen. Also im Ernst, wenn man in dem Fall nicht über die Nationalität spricht, dann kann man nicht glaubhaft sagen, dass man an einer Lösung interessiert ist, weil diese Lösung liegt nur darin zu sehen, wo diese Probleme herkommen. Und die kommen natürlich in dem Fall durch eine absolute Verwahrlosung und nicht kümmern um die Probleme der Menschen, die hierher kommen und nichts haben, drogenabhängig werden und auf sich alleine gestellt sind. Und deswegen muss man da teilweise auch einfach drüber sprechen, weil sonst denkt man ja irgendwie wieder, man würde irgendwie Rassismus vorbeugen, wenn man nicht über die Nationalität spricht, sondern am Ende machst du was? Am Ende verstärkst du das Gefühl, dass eigentlich keiner diese Probleme, die es einfach gibt, ernst nimmt. Und du bewirkst das Gegenteil und sorgst für Zulauf bei rechten Gruppen.
Genau, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir ja auch schon öfter waren. Zum einen das Thema Kommunikation ist hier ein großes Problem, aber ich glaube, hier ist tatsächlich auch das größere Problem, das hast du ja schon relativ deutlich gemacht, wir sind tatsächlich in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation wie 2015. Auch damals sind eben viele Menschen hergekommen, die traumatisiert waren, sei es durch den Bürgerkrieg in Syrien, sei es durch die Flucht von Syrien nach Deutschland, wo man ja auch weiß, dass dort viel passiert ist, was nicht unbedingt positiv war. Und wenn sie dann noch in Osten gekommen sind, dann sind sie hier vielleicht noch ein drittes Mal traumatisiert worden, weil sie eben von Rechten angegriffen wurden. Und das große Problem, was da eben draus entstanden ist, hast es gesagt, es gibt gefühlt keine psychosoziale Beratung für diese Menschen. Gut, wir wissen, in Deutschland ist es sowieso problematisch. Allein die Suche nach Therapieplätzen für, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal Krankenversicherte zieht sich schon ewig hin. Und wie soll es dann erst sein bei Menschen, die wirklich jetzt auf mehreren Ebenen traumatisiert sind? Da gibt es einfach keine gute Strategie der Bundesregierung oder der Landesregierung, wie man damit umgeht. Es gibt Organisationen, die kümmern sich darum, aber die bräuchten wesentlich mehr Personal, die bräuchten wesentlich mehr Menschen. Und ich glaube nicht mal, dass es das überall in ganz Deutschland gibt, sondern es gibt es in einigen Bundesländern, wo eben solche psychosozialen Beratungsstellen existieren. Aber die sind dann meistens eben auch in größeren Städten und erreichen damit logischerweise auch nicht alle Menschen. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme. Also diese Situation, dass diese Menschen hierher kommen, Wenn es gut läuft, sind sie in Unterkünften, werden vielleicht über gewisse Kurse auch ansatzweise integriert. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es betrifft natürlich auch nicht alle, sondern es sind eben bestimmte Gruppierungen oder bestimmte Personen, die stärker davon betroffen sind. Du hast jetzt ja die Dealer im Görlitzer Park angesprochen. Die Fluchtroute von denen ist natürlich eine sehr schwierige, eine sehr komplexe, eine sehr gefährliche, eben auch mit der Sahara, die sie durchqueren müssen, mit den Orten, die sie auf dem Weg dahin schon überqueren müssen. Also die, gerade diese Menschen und daneben auch noch die Fahrt übers Mittelmeer, das sind alles Situationen, die natürlich nicht unbedingt dazu führen, dass die hier psychisch gesund ankommen, sondern die sind ja längere Zeit auf dem Weg hierher. Und das macht es natürlich dann umso schwieriger oder das macht es eigentlich umso wichtiger, diesen Menschen dann auch zu helfen. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Probleme schon mal in einer gewissen Weise reduzieren könnte, wenn eben diesen Menschen hier vor Ort, wenn klar ist, okay, die haben unterschiedliche psychische Probleme aufgrund der Flucht oder vielleicht auch schon aufgrund von Vorentwicklung in dem eigentlichen Heimatland, dann muss man da etwas gegen tun. Und das ist, glaube ich, somit der größte Punkt, der einfach fehlt. Weil auch in diesen Unterkünften, gerade in diesen Sammelunterkünften, da gibt es meistens eben auch überhaupt nichts. Da gibt es vielleicht mal einen Sozialarbeiter, der dann aber meistens auch noch für mehrere Unterkünfte zuständig ist, dann Sprachprobleme und so weiter und so fort. Das sind alles Aspekte, die dann natürlich mit reinspielen. Und solange da, glaube ich, nichts explizit unternommen wird, wird das wahrscheinlich auch so weitergehen, weil eben auch diese Hilflosigkeit der Organisationen, die was tun wollen, aber dann werden natürlich auch gerne noch Gelder gestrichen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, alleine die Bundeszentrale verliert ja 20 Millionen Euro an Fördergeldern vom Staat. Wie es dann eben bei Organisationen aussieht, die psychosoziale Beratung leisten, da ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, überhaupt genug Geld zu bekommen, weil, und das ist natürlich jetzt rein wirtschaftlich gedacht, das bringt ja keinen Profit, was diese Organisationen machen. Und das ist natürlich etwas, was aktuell ja schon wieder eine größere Rolle spielt, weil überall muss gespart werden, wir haben Inflation und dann wird natürlich gerne mal an solchen Organisationen gespart, weil eben der Mehrwert erstmal davon nicht sichtbar ist.
Ja, ich habe dem jetzt langsam auch nichts mehr hinzuzufügen. Ist jetzt wieder kein besonders schönes Ende, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir gerade eine Gemengelage haben, die zumindest zu beobachten ist, weil sie dazu führt, dass Rechtsextreme besser für ihre Aufmärsche mobilisieren können und diese Tendenz, die ja diese Anfrage und die Antwort darauf ergeben hat, dass es jetzt dreimal so viele sind wie letztes Jahr noch, auch wenn die Zahlen komplett unvollständig sind, diese Tendenz, die macht schon Sinn und ich glaube, die konnten wir jetzt auch bestätigen und hoffentlich konnten wir so ein bisschen erklären, warum das so ist und wie die Strategien sind und am Ende was auch die Themen sind und wie man da mit umgehen sollte.
Also im Endeffekt hast du es ja schon gesagt. Ich habe vorhin noch mal drauf geschaut bei der Recherche. Der Großteil der Themen, die dieses Jahr von diesen 110 Demonstrationen ausgegangen ist, war tatsächlich eigentlich immer Containerdorf, Nein zur Asylflut und so weiter und so fort. Es gab zwischendurch auch immer noch mal so ein, zwei Demonstrationen gegen den Krieg, also Nein zum Krieg, wir wollen Frieden. Solche Geschichten, aber der Großteil waren tatsächlich Demonstrationen gegen Flüchtlinge in unterschiedlichen Varianten. Es gab noch zwei, drei andere. In Bayern gab es Anfang des Jahres nochmal zwei Demonstrationen vom Dritten Weg. Fand ich ganz spannend. Systemkrise und Umvolkung, Widerstand gegen die New World Order. In Franken tatsächlich, also in, ich weiß schon wieder nicht, ob es richtig ist, Scheslitz oder Scheslitz, eins von beiden, da waren tatsächlich 50 Teilnehmer. Also gar nicht mal so wenig für die nordbayerische Provinz. Aber der Großteil waren eben tatsächlich Demonstrationen gegen Geflüchtete, gegen Unterkünfte und so weiter und so fort. Das war so der Großteil der Demonstrationen. Und was jetzt weitergeht, das wird, glaube ich, nochmal spannend, weil auch im Jahr 2015 war es so, am Anfang des Jahres waren die Demonstrationen eher noch klein und im zweiten Halbjahr haben sie dann zugenommen, sind größer geworden. Und das ist etwas, wo man jetzt drauf schauen muss, wie wird sich das, glaube ich, in den nächsten Monaten entwickeln. Gehen die Teilnehmerzahlen ähnlich wie 2015 nach oben oder bleiben wir auf einem, sagen wir mal, eher kleinen Niveau, trotzdem natürlich mit dem Hintergrund, dass hier gewisse Strategien fruchten. Das ist aber, glaube ich, so alles, was man dazu sagen kann. Und damit bin ich eigentlich auch fertig. Du hast schon gesagt, es ist wieder keine am Ende unbedingt positive Folge, aber ich glaube, unsere Ideen sind so ein bisschen klar geworden. Es ist wieder eine Kommunikationsgeschichte von Seiten der Bundesregierung oder auch von den Landesregierungen. Und da müssen wir einfach mal schauen, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
Genau. Und Sven will unbedingt unter einer Stunde bleiben und labert die Stunde jetzt aber noch selber voll. Ciao, Leute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.